Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute IWP, KKS, NZZ. Die WOZ schaut sich an, was passiert, wenn Rechte sparen wollen.
Sie sind zu dritt vor die Medien getreten. Finanzministerin Karin Keller-Sutter und ihre KollegInnen Albert Rösti und Elisabeth Bomschneider. Es ging auch um eine richtig wichtige Sache. Der Bund will sparen. Zu dritt haben sie das sogenannte Entlastungspaket vorgestellt. Die vielen Staatsausgaben drückten auf den Geldbeutel des Staates, insbesondere diejenigen für Armee und AHV. Man müsse den Bundeshaushalt entlasten. Man müsse sparen, um, Zitat Keller-Sutter, wieder einen Handlungsspielraum für künftige Herausforderungen zu erlangen. Wer weiß, vielleicht muss ja bald wieder eine Bank gerettet werden. Das ist natürlich kein Zitat. Einer der wichtigsten Eckwerte ist, dass die Ausgaben gekürzt und nicht etwa die Einnahmen vergrößert werden sollen. Man könnte eine Bundeskasse ja auch anders sanieren, zum Beispiel mit einer Vermögenssteuer oder einer Erbschaftssteuer. Darüber will man aber nicht debattieren. Aber mal ganz grundsätzlich, muss ein Staat wirklich zuerst Geld in Form von Steuern einnehmen, damit er Bahnprojekte realisieren, eine Integrationspolitik betreiben oder das Klima schützen kann? Und ist es überhaupt relevant, ob ein Staat mehr ausgibt, als er einnimmt? Es mag intuitiv richtig klingen. Ich muss ja auch zuerst Geld verdienen, damit ich mir etwas kaufen kann. Und wenn ich knapp bei Kasse bin, muss ich mir überlegen, was ich mir leisten kann und worauf ich verzichten muss. Nur diese Logik, von einem Individuum auf den Staat zu übertragen, ist nicht nur irrwitzig, sondern schlichtweg falsch. Ein Staat ist ein Staat. Und im Falle der Schweiz hat dieser Staat eine eigene Zentralbank, eine eigene Währung und somit monetäre Souveränität. Ein solcher Staat hat die Möglichkeit, seine Ausgaben durch die Schöpfung von neuem Geld zu finanzieren. Oder wie es Trump einmal zwar flapsig, aber ziemlich eingängig formulierte, als er auf die hohen Staatsschulden angesprochen wurde: «I have to tell you, we will print the money.» Kurz, wenn eine Finanzministerin will, kann sie immer Geld besorgen. Das Gerede um die Geldknappheit ist ein Mythos. Das dröselt der Ökonom Maurice Höfgen in seinem Buch «Mythos Geldknappheit» auch für Nicht-Ökonominnen sehr verständlich auf. Um das Geldsystem zu erklären, zieht er das Spiel Monopoly herbei. Vor jeder Runde Monopoly muss die Bank, also der Staat, Geld in Umlauf bringen. Ansonsten kann man gar nicht spielen und nichts bezahlen. Das heißt, die Ausgaben, also die Schulden des Staates, sind eigentlich das Vermögen der Menschen und Unternehmen. Das hochbeschworene Ausgabenproblem ist technisch gesehen gar kein Problem. Die Schuldenquote der Schweiz ist zudem extrem klein. Die NGO Allianz Süd hat gar eine Studie in Auftrag gegeben, die zum Schluss kommt, dass dem Bund die nächsten Jahre und Jahrzehnte eher mehr Geld zur Verfügung steht. Die Bundesfinanzen stehen ganz und gar nicht in Schieflage. Warum also diese Hysterie um den Bundeshaushalt? Warum will die Politik unbedingt sparen? Auf wessen Vorschläge und Ideen stützt sich der Bund, wenn er seine Sparvorschläge ausarbeitet? Und warum hält sich dieser Mythos um die Geldknappheit so hartnäckig? Raphael Albisser und Daria Wild haben sich in der WOZ mehrfach mit der Sparpolitik und der ExpertInnenkommission, die daran gearbeitet hat, befasst. Heute sind sie bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihnen gesprochen.
Daria Wild, Raphael Albisser, vor kurzem hat der Schweizer Bundesrat seine Sparvorschläge präsentiert. Er hatte da eine fünfköpfige Kommission eingesetzt, die Vorschläge gemacht hat, die er jetzt weitgehend, würde ich sagen, übernommen hat. Das Ziel war, 4 Milliarden Franken ungefähr zu sparen. Und das soll jetzt geschehen im Sozialbereich, bei Kita-Geldern, bei der AHV, auch im öffentlichen Verkehr, auch bei der Entwicklungszusammenarbeit und sogar bei Klimamaßnahmen, bei Subventionen für klimafreundliche Gebäude zum Beispiel. Die Einnahmen hingegen werden nur gering erhöht und das ist ja nun eine Art, mit Geld umzugehen, wie es Neoliberale gerne haben. Bevor wir zu dieser Kommission kommen, um die es dann im Wesentlichen gehen wird und wer da drin gesessen ist, wie sind denn so die Reaktionen jetzt aufgefallen auf diese, aus meiner Sicht zumindest klar neoliberal geprägten Sparvorschläge?
Also so die Reaktionen im Parlament, die kann man vielleicht so kurz zusammenfassen damit, dass die FDP das sehr gut fand, dass man spart und auch mantraartig dieses vermeintliche Ausgabenproblem thematisierte wieder. Die SP kritisierte das natürlich scharf, diese Sparpläne, und bezeichnete sie als Kahlschlag auf Kosten der Menschen, als Angriff auch auf die soziale Schweiz. Die SVP findet sie weitgehend gut, lehnt aber die Streichung von Steuererleichterungen beim Auszahlen der Vorsorgegelder ab. Und die Mitte, das ist mir vor allem aufgefallen, dass sie eigentlich dem Bundesrat vorgeworfen hat, er übernehme keine Regierungsverantwortung, weil er quasi eben, wie du bereits gesagt hast, diesen Expertenbericht Geier praktisch unverändert nun zur Umsetzung vorgeschlagen hat. Vielleicht noch Lisa Mazzone.
Lisa Mazzone ist die Parteipräsidentin der Grünen.
Genau. Sie sprach von einer reinen Machtdemonstration, sachpolitisch fragwürdig, ideologisch geprägt und rücksichtslos. Da hat er eigentlich dann klare Worte gewählt.
Und jetzt gerade die Grünen oder die SP, wenn sie das kritisieren, hätten sie denn lieber die Einnahmen auch erhöht oder haben sie dann Alternativvorschläge gebracht?
Ja, also die Einnahmen grundsätzlich zu erhöhen, ist ja auch die Frage, wie. Also die Karin Keller-Sutter will ja auch die Mehrwertsteuer erhöhen. Das ist ja nicht gerade eine Steuererhöhung, die Linke befürworten würde. Aber auf jeden Fall hätte es oder gäbe es Möglichkeiten, wie man sparen könnte ohne die sozialen Institutionen oder im Asylbereich oder bei den Kita-Plätzen zu sparen. Also irgendwie die Grundstückgewinnsteuer wäre sogar in diesem Papier gewesen, was jetzt Karin Keller-Sutter aber nicht will. Aber vor allem weist die Linke ja darauf hin, dass dieses Ausgabenproblem eigentlich so nicht existiert.
Die Frage der Notwendigkeit zu diesen Sparschritten, die werden wir sicher auch noch stellen, aber kommen wir erstmal zu der Kommission. In dieser Kommission, einer von diesen fünf Menschen, war Christoph Schaltegger, Direktor des Luzerner Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik und Professor an der Uni Luzern, an der Wirtschaftsfakultät. Und über diesen Christopher Schaltegger hat die Watch schon seit Jahren eigentlich immer wieder Berichte erstattet und über seine politischen Vorstöße und Ansichten. Das erste Mal ist dann bekannt, wie diese Kommission, wie die Zusammensetzung dieser Kommission zustande gekommen ist. Hat das Karin Keller-Sutter gemacht? Oder weiß man, wer den Christoph Schaltegger in diese Kommission berufen hat?
Ja, also das ist das Finanzdepartement, also unter Karin Keller-Sutter, das diese Kommission zusammengestellt hat.
Also es ist nicht so, dass der Gesamtbundesrat das gemacht hat, sondern es war explizit das Finanzdepartement.
So habe ich das verstanden. Der Bundesrat dürfte es noch abgesegnet haben, ja.
Und dieses IWP, also das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, das gibt es noch gar nicht lange. Das gibt es, glaube ich, 4 Jahre. Und auch die Uni Luzern ist ja an sich die jüngste Universität der Schweiz. Wie ist denn dazu gekommen, dass dieses Institut vor 4 Jahren überhaupt gegründet wurde? Und wie finanziert sich dieses Institut, wo Christoph Schaltegger Direktor ist?
Also die Uni Luzern gibt es gemäß Eigenbeschreibung natürlich schon viel länger, Jahrhunderte, seit dem Jahr 1600 oder so. Aber halt einfach die theologische und die philosophische Fakultät im Jahr 2000 hat dann die Uni Luzern ausgebaut. Und es ist halt einfach so, dass diese Uni seit eigentlich Anbeginn strukturell unterfinanziert ist. Das hängt auch damit zusammen, dass der Kanton Luzern zwar diese Uni will, aber diese auch möglichst günstig haben will, ist halt auch nicht der finanzstärkste Kanton. Die Wirtschaftsfakultät in den frühen 10er Jahren kam die zustande und Christoph Schaltegger war da der Gründungsdekan.
Das war eine Idee dann von Christoph Schaltegger und René Scheu, dem ehemaligen NZZ-Feuilleton-Chef, als Schaltegger eben schon in der Wirtschaftsfakultät war, dieses Institut zu gründen.
Ende 2020 kam es dann zur Unterschrift der Kooperationsvereinbarung mit der Universität Luzern. Und es ist ja so, dass eine Stiftung, die Stiftung Schweizer Wirtschaftspolitik heißt die, das Institut finanziert. Es gibt da nicht so ganz genaue Angaben, aber es soll sich, Sie haben mal gesagt, zwischen 2 und 3 Millionen sollen Sie von der Stiftung jährlich erhalten. Diese Stiftung wiederum wird präsidiert von Alfred Schindler, einem berühmten Unternehmer selbstverständlich und vor allem auch Multimilliardär. Schindler Lifte befindet sich, glaube ich, in Ebikon, das ist ein Vorort von Luzern. Und der Herr Schindler selbst wohnt im steuergünstigen angrenzenden Hergiswil im Kanton Nidwalden. Jedenfalls lässt sich zwar sagen, das Institut finanziert sich durch die Stiftung, aber woher das Geld dort kommt, das ist unbekannt.
Mit welchen Aktionen, mit welchen Stoßrichtungen hat sich denn dieses IWP bis jetzt hervorgetan?
Das IWP hat sich von Anfang an den eigenen Zweck gegeben, dass man nicht zuletzt Öffentlichkeitsarbeit machen will. Ihr Slogan lautet Wirtschaftspolitik für alle, Also die Palette der Publikationen des IWP ist eigentlich ziemlich breit. Wird eher eine Website publiziert als irgendwie eine Studie in einem wirtschaftswissenschaftlichen Fachjournal oder so. Das heißt aber auch, dass es eigentlich in vielen Fällen kein Peer Review durchläuft. Das heißt, die Wirtschaftswissenschaftlichkeit wird nicht durch einen normalen akademischen Prozess gewährleistet, dass Leute aus demselben Fachgebiet eine Studie zuerst anschauen und dann Feedback geben. Das IWP macht das halt nicht, es geht alles schneller und es soll vor allem auch viel zugänglicher publiziert werden. Dazu gehört eben zum Beispiel ein Subventionsreport. Da werden einfach irgendwie Dutzende Subventionsposten des Bundes nicht allzu detailliert begründet in einem Ampelschema eingeteilt. Das heißt, gute Subvention, fragwürdige Subvention und schlechte Subvention sind. Oder ambivalente Subvention ist natürlich die gelbe Ampelstufe.
Man kann vielleicht noch anfügen, dass ja auch diese Studien dann alle in der NZZ landen. Also René Scheu ist nicht mehr NZZ-Journalist, aber Journalistinnen wie zum Beispiel Katharina Fontana oder auch Rico Bandle von der Sonntagszeitung diese Studien sehr gerne auch aufnehmen. Also sie sind medial sehr gut vertreten, die Exponenten vom IWP.
NZZ-Inlandjournalistin Katharina Fontana schreibt Artikel wie «Der große Bluff der Lohndiskriminierung». Es gäbe so gut wie keinen unerklärbaren Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern. In der Rubrik «Meinung» publiziert die NZZ einen Kommentar von ihr mit dem Titel «Wo bleiben die Freiheitskämpfer?». In Argentinien würde man dafür kämpfen, den Staat zu verschlanken. Aber Schweizer Freiheitsfreunde scheine das nur mäßig zu interessieren. Auch in der Schweiz könne man sich kaum mehr vom Staat retten. Wo bleiben die Freiheitskämpfer? Sie konstatiert weiter, die Schuldenbremse sorge dafür, dass das Parlament nicht noch mehr Geld zum Fenster hinauswerfe. Für beide Texte hat sie hochdotierte Journalistenpreise gewonnen, wie wir später noch hören werden. Vor den angeblich ausufernden Staatsausgaben warnt auch das IWP schon lange. Die Argumente sind ökonomisch teils unsinnig, schreibt Yves Wegelin in seinem Republikartikel «Der Verteilkampf hinter Keller-Sutters Sparplan». Als Beispiel zieht der Schalt Eckers und Scheus Warnung in der NZZ herbei, dass sich die Ausgaben des Bundes seit 1990 verdoppelt hätten. Er schreibt, es stimmt, dass die Ausgaben stark gestiegen sind, allerdings nur in absoluten Zahlen. Keine ernsthafte makroökonomische Analyse, egal wo auf dieser Welt, würde jemals Staatsausgaben so messen. Seit 1990 ist nämlich auch das Bruttoinlandprodukt, BIP, gestiegen. Und wenn der Kuchen wächst, wird auch jedes einzelne Stück größer. Die rechtsliberale Ideologie des IWP wird jedoch nicht nur durch die Medien verbreitet, sie wird auch mit anderen Mitteln großflächig unter die Leute gebracht.
Etwas anderes ist, dass sie im letzten Jahr die ganze Schweiz mit Plakaten an bester Lage zugekleistert haben, auf dem sogenannte Fakten statt Meinungen abgebildet waren. Das sind einfach sehr verkürzte und zum Teil auch ziemlich fragwürdige Gegenüberstellungen. Immer im Duktus, ja, wir liefern die Fakten und keine Meinungen. Dabei ist es eigentlich sehr offensichtlich, dass die Auswahl dieser Zahlen und sogenannten Fakten, dass die eine sehr stark meinungsgetriebene Sache sind.
Also sie verbreiten hauptsächlich neoliberale Politik, wie du auch schon gesagt hast, aber bis hin zu libertärer Wirtschaftspolitik. Da geht es natürlich hauptsächlich um den Schutz von Privilegien, von Gutverdienenden, von Besitzenden. Das ist nicht unbedingt Wirtschaftspolitik für alle.
Also es bezieht sich wahrscheinlich mehr auf die niederschwellige Zugänglichkeit der Inhalte, oder? Dass die allen zugutekommen würde, das würden sie wahrscheinlich nicht mal selbst behaupten.
Du hast schon vorher erzählt von dieser Plakatkampagne, da war also zum Beispiel ein plakatierter Spruch oder Slogan, war so ein Vergleich, dass Bundesangestellte so und so viel mal mehr verdienen als Privatangestellte. Und da fragt man sich natürlich sofort, was haben Sie da genau verglichen? Vergleichbare Jobs oder nicht? Und wenn, selbst wenn das unter Anführungszeichen stimmen würde, heißt das dann, dass der Bund zu viel bezahlt oder heißt das, dass die Privaten zu wenig bezahlen? Das ist ja alles relativ einfach so mal hingeschleudert. Und wenn jetzt ein Institut, eine Universität sowas macht, wie reagiert denn dann die akademische Welt oder welchen Ruf hat denn das IWP in akademischen Kreisen?
Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich habe im Rahmen einer Recherche durchaus rumgefragt und es gab ja einzelne ExponentInnen, die sich auch auf Social Media geäußert haben aus der wirtschaftswissenschaftlichen Zunft. Und da wurde das durchaus als auch image-schädigend für eigentlich die ganze Wirtschaftswissenschaft auch kritisiert.
Man muss ja keine Wirtschaftswissenschaftlerin sein, um zu merken, dass irgendwie die reine Publikation von Fakten runtergebrochen auf einzelne Sätze, dass das alles dann frei zur Interpretation quasi ist. Und wenn das IWP dann behauptet, was sie gern tun, sie würden nur Fakten im Meer des Meinens, sie seien Inseln der Fakten oder so im Meer des Meinens, dann ist es natürlich einfach falsch.
Was ich in dem Sinne auch eben spannend finde mit diesem, wir stellen jetzt zwei Zahlen hier großflächig in die Öffentlichkeit, mit dem suggeriert man ja vor allem, dass man in der Annahme handelt, die öffentliche Meinung würde das anders sehen. Also es hat immer so diesen Anstrich von, da gäbe es irgendwie eine anders geartete Öffentlichkeit, wahrscheinlich auch noch so das Ding von den vermeintlich linken Medien, die irgendwie ein Bild reproduzieren würde, das einer Korrektur bedürfe. Und das finde ich gleichzeitig mindestens genauso problematisch, dass diese vermeintliche linke Deutungsmacht in der Öffentlichkeit ständig suggeriert wird, die genau mit einer solchen Plakatkampagne ja ad absurdum geführt wird. Wer kann sich sonst sowas leisten?
Wenn man jetzt ein bisschen rekapituliert, das heißt, da vor nicht allzu langer Zeit hat ein Professor an der Uni Luzern gemeinsam mit einem bürgerlichen, libertären Journalisten dieses Institut gegründet. Seitdem haben sie einige Aktionen gesetzt, viele relativ plakativ. Sie werden finanziert aus der Industrie. Sind Sie mehr wissenschaftliches Institut oder sind Sie mehr Menschen, die den Drang haben, sozusagen Sachen in der Öffentlichkeit klarzustellen oder aus ihrer Sicht richtig zu stellen?
Christoph Schalthaker betreibt auf jeden Fall Politik, das hat er schon immer. Gleichzeitig hat er diese Professur, er ist Ökonome an einer Universität. Was er nur als Professor nicht hätte machen können, macht er jetzt tatsächlich mit dem IWP, also diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, diese mehr oder weniger frei von Transparenz und sonstigen Regeln der Akademie arbeitende Studienmaschine, haben wir es ja genannt. Das bietet ihm ja genau das IWP. Und Schalthaker wurde uns mehrfach als Überzeugungstäter beschrieben. Also er ist natürlich überzeugt von dem, was er macht. Er ist überzeugt von der neoliberalen Linie in der Wirtschaftspolitik. Und so arbeitet er.
Ja, ich habe es mir irgendwie auch so zu verstehen versucht, dass es ein solches Institut wahrscheinlich noch so ein fehlendes Puzzlestück war in einem eigentlich sehr gut aufgestellten rechtsbürgerlichen Powerplay, dass man eigentlich medial eben in den großen Titeln der Deutschschweiz eigentlich sehr gut aufgestellt ist, dass man recht viel Geldressourcen in der Wirtschaft zur Verfügung hat, aber dass man irgendwie das möglichst effizient in den öffentlichen Diskurs bringen will. Und gleichzeitig gibt es in einer Medienbranche, die stark unterfinanziert ist, die Leute, die im Journalismus arbeiten, die haben zu wenig Zeit, um vertieft und länger zu recherchieren, dass die auch wirklich angewiesen sind auf so ExpertInnen, die ihnen sofort zur Verfügung stehen, um pointierte Aussagen zu tätigen. Und ich denke, das ist spürbar, wie das zunimmt. Die kommen immer öfter aufs IWP zu und fragen da nach einer Einordnung. Und das wird dann nicht eingeordnet als diese und diese Person vom rechtsliberalen IWP, sondern das ist einfach dann Wirtschaftswissenschaftlerin sowieso, die dann zitiert wird. Und ich denke, dieses Puzzlestück sind sie am Bewirtschaften.
Christoph Schalthaker selber war ja Referent von Hans-Rudolf Merz, also der war schon immer nah an der Politik dran. Karin Keller-Sutter ist auch schon aufgetreten an einem Anlass mit Christian Lindner im IWP. Also das ist ein gut funktionierendes Biotop.
Vor einigen Monaten ist es mittlerweile her, hat das IWP erstmals seinen Journalismuspreis auch vergeben. Das ist der bestdotierte Preis im Schweizer Journalismus. Der wurde dann an die NZZ-Journalistin Katharina Fontana vergeben und zur Laudatio erschien dann selbstverständlich Medienminister Albert Rösti. Ein kurzes Referat zu halten, in dem er auch seine Medienpolitik ausbreitete. Das war dann schon auffällig, wie da gewisse Seilschaften ins höchste Amt der Schweiz eigentlich reichen kann.
Daria, du hast, glaube ich, vorher gesagt, Christoph Schaltegger gilt als Überzeugungstäter. Dementsprechend, nehme ich mal an, ist er auch vollkommen davon überzeugt, dass es richtig ist, jetzt diese 4 Milliarden zu sparen in der Schweiz, von denen am Anfang die Rede war. Wie begründen denn die Befürworter dieses Paket diesen Willen zum Sparen? Warum ist das Ihrer Meinung nach notwendig und was gibt es da für andere Ansichten dazu?
Ja, ich finde tatsächlich, da sind Sie uns auch ein paar Antworten schuldig, die ich jetzt bisher so nicht wirklich gehört habe. Es wird einfach die ganze Zeit gesagt, der Bund hätte ein Ausgabenproblem. Das wird so festgestellt. Dann haben wir natürlich die Schuldenbremse, an der rigide festgehalten wird. Auch das ist natürlich umstritten. Aber insgesamt werden diese zwei Dinge, das Ausgabenproblem und die Schuldenbremse, als Tatsachen portiert, an die es sich zu halten gelte. Vielleicht so etwas ein bisschen Grundsätzlicheres. Es gibt eigentlich nicht wirklich eine volkswirtschaftliche Begründung für die Schuldenbremse, also wieso wir diese wirklich benötigen. Schaltegger selbst sagte einfach mal, die Schuldenbremse weise endlose Budgetdiskussionen in die Schranken, haben wir ja jetzt trotzdem. Sie helfe, Wichtiges von Wünschbarem bei den Staatsaufgaben zu trennen. Also eine Disziplinierungsmaschine, eine fiskalische. Karin Keller-Sutter sprach von einer guten Freundin, so einfach wie genial. Ja, also ich finde, es ist noch keine Antwort, ja, auf diese Frage.
Ich meine, gerade auch im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Corona-Pandemie ist ja die Schuldenbremse zum Beispiel in Deutschland auch gleich wieder gelockert worden, auch in der Schweiz, beziehungsweise ist nicht gelockert worden. Aber es ist immerhin dann die Frist, bis zu der man laut Schuldenbremse zu viel gemachte Schulden wieder zurückzahlen muss. Die Frist musste verlängert werden, weil halt die Schulden so groß sind durch die Mehrausgaben. Wie hoch ist denn das Ansehen von solchen Mechanismen heute noch international gesehen, mal abgesehen von Karin Keller-Sutter, die es eine gute Freundin findet?
Also Christian Lindner, er sprach von einer höheren Weisheit, die also es ist wirklich, die Schuldenbremse ist
spirituell.
Ja, ja, ist quasi
eine religiöse Verzückung geradezu.
Aber ich kann die Frage nicht beantworten, wie hoch das Ansehen ist, aber also die Schweiz war das erste europäische Land, das die Schuldenbremse eingeführt hat, 2001. Kaspar Villiger gilt ja als Vater der Schuldenbremse, der ehemalige Finanzminister. Und die EU hat die Schuldenbremse dann auch eingeführt. Der Europäische Fiskalpakt von 2012 erhob die Schuldenbremse in der EU zur allgemeinen Norm, also 11 Jahre nach der Schweiz.
Okay, vielleicht zum Schluss noch. Raphael, du hast ja vorher erzählt von der Meinungshoheit, gegen die das IWP da ein bisschen in seinem Selbstverständnis antreten will. Jetzt kann man vielleicht ja schon sagen, dass ein gewisses gesellschaftliches Klima, vor allem wenn es jetzt mäßig um Geld geht, sondern eher um kulturelle Sachen, so ein bisschen linker ist, auch schon ein bisschen offener ist als auch schon. Also dass Gleichstellungsmaßnahmen weiter verbreitet sind als auch schon, dass viele sehr finanziell potente Firmen sich sehr gesellschaftlich liberal geben. Wenn man jetzt anschaut, diese Sparvorschläge, wenn man dieses Netzwerk vom IWP anschaut und die Erfolge oder zumindest die Öffentlichkeitswirksamkeit, die es zu haben scheint, ist es in ökonomischer Hinsicht eurer Meinung nach so, dass es rechter zugeht in Europa und in der Schweiz als auch schon?
Ja, ich habe ja schon jetzt Kaspar Villiger erwähnt und ich denke, nein. Also ich meine, es war ja nicht besser unter Villiger, es war nicht besser unter Merz. Jetzt haben wir Karin Keller-Sutter und natürlich haben wir alle irgendwie das Gefühl, die radikalisiert sich vor unseren Augen jede Woche irgendwie neu. Aber vielleicht schwingt da auch irgendwie so eine Melancholie mit, dass es irgendwie mal einen menschenfreundlichen Kapitalismus gegeben hat und jetzt wird es einfach immer schlimmer. Was ich glaube, ist trotzdem natürlich eine Tatsache, ist, dass das Parlament im Moment rechter ist als auch schon, dass der Ständerat rechter ist, dass die Kräfteverhältnisse im Bundesrat ganz klar auf der rechten Seite liegen. Und ich denke auch, dass der Widerspruch wahrscheinlich geringer geworden ist. Also wir haben schon vorher darüber gesprochen, dass auch die Medien in den letzten Jahren nach rechts gerückt sind. Und zumindest habe ich so den Eindruck, dass halt auch die Widerrede grundsätzlich etwas leiser geworden ist. Das auf jeden Fall. Also ob jetzt quasi die Wirtschaftspolitik rechter geworden ist, das würde ich bezweifeln. Ich habe eher das Gefühl, das ist eine Kontinuität eigentlich.
Die Debatte über die Staatsausgaben ist ideologisch und höchst unökonomisch. Die Schuldenbremse und das Gerede um Finanzierungsengpässe verhindert, dass wir als Gesellschaft darüber sprechen, was wir uns leisten wollen und wie das gesellschaftliche Vermögen verteilt werden soll. Wollen wir, dass noch mehr Geld in die Armee fließt? Was bringt wirklich Wohlstand für alle? Wem nützt es, wenn der Staat spart? Wem nützt die Schuldenbremse? Wem nützt es, wenn der Staat bei der Infrastruktur kürzt, bei Sozialangeboten, der Entwicklungshilfe, bei den Medien? Der breiten Masse der Volkswirtschaft nützt es jedenfalls nicht. Es nützt eigentlich nur denjenigen, die daraus einen ideologischen Eigennutz ziehen. Oder denjenigen, denen ein Business entgeht, wenn der Staat Aufgaben erfüllt und nicht private Profit machen können. Das sogenannte Entlastungspaket ist vielmehr ein Belastungspaket. Im Grunde nützt die gesamte Ausgabendebatte so gut wie niemandem. Oder wie es Cedric Wermuth in einem Interview mit der NZZ ausdrückte, die ganze Übung läuft darauf hinaus, eine Reihe von Sozial-, Gleichstellungs- und klimapolitischen Erfolgen rückgängig zu machen, unter dem Deckmantel einer als alternativlos dargestellten Finanzpolitik. Oder in einen bekannten Filmtitel gegossen, «The Empire Strikes Back». Progressive Finanzpolitik sieht anders aus. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.
97,5 MHz, das ist Radio Lora. Okay.